herzlich willkommen bei Die Art zu leben, deinem Podcast für innere Balance, echte Verbindung und das Leben nach deinen eigenen Regeln. Ich bin Andrea, Life Art und Soul Business Coach, und ich lade dich ein, dich inspirieren zu lassen mit tiefgehenden Tools, ehrlichen Impulsen und neuen Perspektiven für mehr Balance zwischen Familie, Beruf und innerer Freiheit. Und mutig deinen authentischen Lebensweg zu gestalten. Schön, dass du da bist. Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Art zu leben. Und ich habe jetzt jemanden vor mir, die kenne ich von The Art of Communication. Da bin ich ihr gefolgt bei Instagram und finde das so genial, was sie auf die Beine stellt. Und den Namen verrate ich nicht, weil den verrätst du jetzt gleich. Und erstmal Dankeschön, dass du jetzt hier bist und wir beide zusammen jetzt einfach mal eine Runde quatschen miteinander.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, erzähl mal genau, wer du überhaupt bist. Mit wem haben wir es denn hier jetzt zu tun?
Ich bin Jana Spanagel. Ich bin jetzt bekannt als Matheflüsterin tatsächlich, war aber auch schon auf Instagram und TikTok bekannt dafür, dass ich nach England ausgewandert bin 2017, dass ich aus dem Schulsystem ausgestiegen bin als Grundschullehrerin und dass ich ja mein Leben etwas anders gestalte als normale Menschen und eben auch Familien helfe, ihren Kindern mit Mathe zu helfen, so dass es funktioniert und nicht so wie das Schulsystem das vielleicht probiert.
Da ist auch gar keine Bewertung gerade drin gewesen in dem
Nein.
Augenblick. Was hat dich denn dazu gebracht, diesen Weg einzuschlagen, zu sagen, okay, ich helfe jetzt den Kindern, Mathe auf eine andere Art und Weise zu lernen? Wo kam denn das auf einmal her?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Hast du Zeit?
Das denkt mir der Zuhörer bestimmt auch, der möchte es bestimmt gerne wissen.
Ja, also Kurzfassung, wie gesagt, 2017 bin ich aus dem Referendariat raus, nachdem ich vorher schon 6 Jahre in der Schule gearbeitet hatte, weil ich gesagt habe, nee, also Schulsystem, das geht gar nicht. Ich bin zusammengebrochen, ich war in der Klinik, ich habe wirklich einmal den ganzen Weg mitgenommen.
Moment, Lehrerin für Grundschule, für
Grundschule.
Ja.
Genau, Grundschullehrerin, Hauptfach Mathe, habe Mathe studiert, ich habe mein Studium absolut geliebt und Mathe-Didaktik hat mir so die Welt geöffnet in den Kopf der Kinder, wie denken Kinder, und das war so wundervoll, und ich habe halt parallel zum Studium immer an der Schule gearbeitet. Ich hatte insgesamt 18 Babysitterfamilien, wo ich das Ganze ja auch schon immer anwenden konnte, dann beim Hausaufgaben helfen, und das ist so wundervoll, wenn du auf einmal verstehst, wie denkt ein Kind und die Kinder auf Augenhöhe abholen kannst, ihnen begegnen kannst, ihre kindliche Logik erstmal verstehst und weißt, dass es wichtig ist, sich auf die kindliche Logik einzulassen, weil es einen Weg gibt, die kindliche Logik dahin zu leiten, wo unsere Logik ist, sage ich mal, anstatt den Kindern zu sagen, nee, das, was du denkst, ist unlogisch, mach mal so wie wir, dann hat ja kein Kind Bock zu lernen. So, aber wenn man die Kinder abholt und sie im Zweifel selbst drauf kommen lässt, wie es denn in unserer Erwachsenenwelt funktioniert, dann leuchten die Augen und dann haben die auch Bock zu lernen, weil dann merken sie, es macht Spaß. Das durfte ich im Studium eben lernen, und dann war ich im Referendariat und ich durfte gar nichts davon umsetzen, weil wir machen das bitte im Frontalunterricht, so wie wir das immer gemacht haben. Und wie gesagt, ich habe es 4 Monate lang echt durchgehalten, weil ich wollte ja zu den Kindern, und dann hat mein Körper die Biege gemacht mit 25, und ich bin heilfroh, dass er sie so früh gemacht hat, weil dadurch bin ich eben in eine Klinik gekommen und durfte mal überhaupt erstmal verstehen, was ist da überhaupt bei mir passiert, wie ist das System, passe ich da rein, passe ich da nicht rein, Spoiler, ich passe nicht rein, und dass ich da einfach nicht glücklich werden würde, und bin dann ausgestiegen, und dann bin ich auf verschiedene Wege, über verschiedene Wege nach England gekommen, meine absolute Herzensheimat. Ich habe ein Jobangebot hier bekommen und bin ausgewandert.
Als Lehrerin auch?
Nein, nein, für eine Sprachreise. Ich habe schon im Studium, auch wenn die Schulen, also wenn gerade Sommerferien waren und ich logischerweise nicht an einer Schule arbeiten konnte, war ich als Betreuerin auf Sprachreisen unterwegs in Südengland, wo ich auch als Schülerin schon war mit 14 auf meiner ersten Sprachreise und nach Hause kam und sagte, Mama, Papa, England ist mein Zuhause, da fühle ich mich wohl, ganz anders als in Deutschland. Und das war keine Phase, sondern das hielt an. Und dann bin ich eben, sobald ich alt genug war, Betreuerin geworden. Und 2017 war ich dann wieder Betreuerin. Und dann habe ich halt nur gesagt, so, ich gehe wieder studieren wahrscheinlich. Hatte noch keinen Plan so richtig. Aber wenn mal wer schwanger ist, dann würde ich hier mal Schwangerschaftsvertretung machen für ein Jahr. So ein Jahr in Eastbourne, das ist der Ort in der Nähe von Brighton. War mega die coole Vorstellung. Und 2 Wochen später hieß es ja, es ist keiner schwanger, aber wir hätten ab November eine Vollzeitstelle, hast du Bock? Unbefristet. Und ich so, ja, mach ich. Und dann so Mama angerufen, so Mama, ich würde in 7 Wochen auswandern, ist das okay? So ungefähr war der Anruf. Und dann bin ich recht 7 Wochen später, habe ich mein Auto gepackt und bin halt los. Und ja, dann habe ich knapp 3 Jahre da. Und dann bin ich losgezogen als digitale Nomadin und habe gesagt, nee, also der Job, der war toll, ich habe den geliebt, aber ich wollte halt mein eigenes Ding machen und so in Richtung Coaching gehen. Habe erstmal mit Erwachsenen gearbeitet. Ich habe auf Instagram in meinen DMs habe ich angefangen zu coachen, weil die Nachfrage halt da war und habe angefangen in London zu Couchsurfen und hab da halt meine Instagram-Community aufgebaut und dann kamen halt Fragen, oh, als Frau alleine, wie traust du dich? Und so ging das los in die Richtung. Das war so der erste Weg in die Coaching-Welt für mich, dass ich das halt in den Nachrichten, in den Messages habe ich das gemacht. Und irgendein Couchsurfer sagte mal zu mir, der kriegte das mit und sagte, ey, du machst da Coaching for free, mach da ein Business draus. Und ich so, ja, stimmt eigentlich. Also das ist wirklich, ja, und die Couchsurfer, die ganze Couchsurfing-Community, ich bin denen so dankbar, weil die haben mich so inspiriert auch und auch mich immer wieder motiviert. Plus die Reisefamilien auf Instagram, wie die Tumans zum Beispiel, haben wir eben schon drüber gesprochen, die haben mich motiviert, dann Job und Wohnung zu kündigen und zu sagen, ich ziehe los, dann habe ich keine Fixkosten und dann kann ich mir so einen Businessaufbau leisten. Dann kam Corona, das war nicht geplant. Und ich bin tatsächlich im Corona-Sommer dann losgezogen, habe meine Wohnung leergeräumt, habe alles in Plastiksäcken in Charity-Shops gebracht, wo das erstmal in Quarantäne musste. Und bin dann am 31. Juli 2020 mit meinem Auto damals noch losgezogen und wusste nicht, wo die Reise hingeht, hatte noch kein Business, hatte auch keine Ahnung, hatte auch nicht wirklich einen Plan, aber ich bin einfach mal los. Ich war im Vertrauen, dass das irgendwie wird. Und ich sage ja, lange Geschichte. Und dann bin ich. Habe ich ein halbes Jahr lang mein Coaching-Business für Erwachsene aufgebaut. Das hieß Butterfly Academy.
Und das hast du von unterwegs gemacht dann?
Ja,
Ja,
ich
okay.
war
Ich wollte nur
unterwegs.
mal
Ich war bei
nachfragen.
Couchsurfern überwiegend. Ich hatte meinen ersten House-Sit in dem Sommer schon in Salisbury.
Oh, das
Ich habe Urlaub gegen Hand und Workaway hier in England gemacht, in Deutschland dann Urlaub gegen Hand, im Allgäu auch sehr schön. Aber ja, ich habe ein Business-Coaching mir gegönnt, gekauft. Hab mir das Geld von meinen Eltern geliehen für das erste Business-Coaching und habe dann sozusagen dieses Online-Business aufgebaut und bin über diese Business-Coaches, die Familien waren und auf Zypern schon überwintert haben oder so vor Corona geflüchtet waren, die haben mich dann nach Zypern vermittelt in auch eine Reisefamilie, die eine Lernbegleitung für ihre Kinder gesucht haben, Freilerner.
Okay,
Und
cool.
dann bin ich im Winter 2021 nach Zypern gekommen. Das waren 2 Kinder, 5 und 7 Jahre alt. Und dann war ich natürlich aber auch für die Kinder irgendwie verantwortlich, wenn die sich untereinander getroffen haben, wenn dann da 8 Kinder rumgesprungen sind. So, ich war dann quasi so der Babysitter. War ich auch völlig fein mit, ich liebe ja Kinder. Und da passierte das, dass die Eltern mich so ein bisschen beobachtet haben mit den Kindern und mich dann mal zur Seite genommen haben und meinten, mein Kind hat da gerade gerechnet. Mein Kind verweigert Mathe seit 2 Jahren. Wie hast du das gemacht?
Cool.
Und ich so, ist mir gar nicht aufgefallen, war gar nicht meine Absicht. Passiert halt einfach, weil Mathe ist ja überall. Und das ist so eine Weile passiert. Und einer dieser Eltern war eben mein Business Coach, der meinte, Jana, die Butterfly Academy, gut und schön. Und du machst das gerne. Und das sehe ich. Aber das mit dem Mathe, das ist deine Passion. Das kommt so naturally von dir. Das machst du so aus dem Handgelenk. Und die Kinder hängen dir an den Lippen, obwohl du es ja gar nicht willst. Mach das. Und ich so, Gott, aber ich kann ja nicht zwei Businesses machen. Er so, hey, du bist Single, du bist alleine, du hast kein Kind, du hast die Kapazität. Mach beides und guck, wo die Reise hingeht. Und ich bin ihm so dankbar, dass er mich da irgendwie gepusht hat. Und dann habe ich mit TikTok angefangen, mit Mathe-TikTok. Und dann ging mein 6. Mathe-TikTok über Nacht viral mit 1,2 Millionen Views. Und ich hatte über Nacht 6.500 Follower auf Mathe-TikTok und dachte mir so, okay. Und dann kamen Zehntklässler, die Coaching wollten. Und dann bin ich in die Richtung erstmal gegangen, weil ich erstmal angefangen habe irgendwie. Und einer der Zehntklässler, der saß vor mir, hatte völlig aufgegeben, also hat nicht an sich geglaubt, nee, analogisches Denken bin ich eh zu blöd für, aber wenn mich einer durch den Realschulabschluss bringt, dann vielleicht du, so auf TikTok gefällt mir, was du machst, der hat mir diese Chance gegeben und eine große Verantwortung. Und dann habe ich mit dem Grundlagen der ersten und zweiten Klasse gemacht, weil ich mir dachte, da ist das bestimmt schon schief gegangen. Und dann saß der mit Tränen in den Augen vor mir und ich mit Gänsehaut. Und er sagte, Jana, warum hat mir das in der Grundschule keiner so erklärt? Das ist ja so logisch. Ich glaube, seit 9 Jahren, ich bin dafür zu blöd. Seit 9 Jahren, er war 16, mehr
Ja.
als die Hälfte seines Lebens. Und da habe ich bis heute Gänsehaut, weil er sagte, ich wünschte, meine Eltern hätten dich damals gekannt, wenn das Schulsystem das schon nicht hinkriegt. Und das war so mein Startschuss, wo ich dachte, okay, ich komme an die kleinen Kinder, an die ich ja eigentlich ran will, komme ich ja online nicht ran. Deswegen war ich auch vorher nicht auf eine Idee gekommen, ein Online-Business mit Mathe-Didaktik für kleine Kinder zu machen, weil wie denn? Die 5-Jährigen sind ja nicht auf TikTok, Gott sei Dank. Und dann dachte ich, okay, die Eltern. Und seitdem habe ich einen Elternkurs für Eltern mit Kindergarten, Vorschul- und Grundschulkindern, am Idealfall Kindergarten und Vorschule,
Ja.
damit ich denen beibringe, worauf kommt es in der Schule an, auf welchem Vorwissen baut die Schule auf welchem, ja, wie erschafft man diese Grundlagen, wie denkt ein Kind, wie hat ein Kind Aha-Momente, wie gehe ich auf Augenhöhe? Und ja, und seitdem helfe ich den Kindern, bevor es zu spät ist. Und das ist das, was wundervoll ist.
Also ich finde das jetzt total klasse, weil das ist ja auch so mein Ansatz gewesen, ne? Dieses, wie können wir die Kinder unterstützen, gerade in diesem interessanten System. Und mal ganz kurz, erzähle ich mal kurz eine Story dazu. Meine beiden Söhne, da hieß es damals, sie hätten LRS, Leserechtschreibschwäche. Und ich saß immer da und habe gedacht, nein, die denken anders. Sie können nicht denken in diesem Lernaufbau, wie die Schule es präsentiert. Und ich weiß immer noch, wenn mein ältester Sohn gerechnet hat, saß ich immer da und habe gedacht, okay, ich habe jetzt eindeutig einen Knoten im Kopf, weil ich rechne anders und er rechnet anders. Und die Schule war immer, ja, aber der muss ja den Rechenweg, bla bla, ne? Und ich habe gesagt, ja, aber er kommt aufs Ergebnis. Und er hat eine andere Denkweise. Warum lasst ihr ihm die nicht? Warum meint ihr, ihr müsstet ihn da reinpressen? Und da bin ich dann damals, habe gesagt, hey, die Kinder brauchen mehr Unterstützung, dieses Selbstbewusstsein. Hey, es liegt nicht an mir. Vielleicht liegt es an dem System, wie ich es lerne, was für mich nicht passt, sage ich jetzt mal so. Und deswegen denke ich gerade, finde ich total großartig, weil so bekommen, also ich denke mal, also ich könnte mir auch vorstellen, dass manche Eltern da sitzen, wenn die dann bei dir da sitzen, dass sie selber sagen, ach so war das gewesen, ach so rechnet man das Ganze. Das kann ja auch heute eben noch für den einen oder anderen. Ich meine, das Ding ist, wir Eltern sind ja alle in diesem groß geworden, in diesem Schulsystem. Und wir sind alle in dem Widerstand damit. Also sobald wir ja in eine Schule gehen, Elternsprechtag zum Beispiel, dann haben wir auch noch den Geruch des Schulgebäudes. Dann sitzen die Lehrer und dann kommen die mit Sachen, wo du denkst, oh Gott, das hatten wir schon gehabt. Und schon sind wir ja drin im Widerstand mit dem System. Meine Frage ist jetzt, gibt es Lehrer auch, die auf dich zukommen?
Ja, viele.
Ah,
Also,
guck mal.
sag mal so, es gibt beides. Ich habe Lehrkräfte in meinem Kurs, ich habe Erzieherinnen mehr noch als Lehrkräfte in meinem Kurs, was mich auch immer riesig freut, weil die natürlich ein Multiplikator sind für das Wissen. Habe aber genauso Lehrkräfte, die mich angreifen auf Social Media, weil sie sich dann selber angegriffen fühlen durch meinen Content. Aber ich sage immer, die zu mir kommen, das sind die schon auch verstanden haben, wie das System funktioniert und halt dankbar sind für jede Hilfe, die sie bekommen mit den Kindern in ihrer Klasse. Ja, und ich kriege oft auch die Nachfrage, so kannst du mal Lehrerfortbildungen machen oder so? Da bin ich, wie gesagt, ich bin eher bei den Eltern, weil ich mir denke, so ich stand selber in der Klasse mit dem Wissen, was ich ja habe und konnte es nicht umsetzen, weil es einfach nicht umsetzbar ist in der Form, in der die Kinder das bräuchten, weil das Schulsystem diese Zeitressource gar nicht hergibt, da auf 25 Kinder einzeln einzugehen. Und trotzdem hilft es natürlich als Lehrkraft, wenn man sich alleine ja mal in diese Lage versetzt oder sich anders gesagt, wenn die Lehrkräfte in meine Live-Calls kommen mit den Eltern, dann kriegen sie ja mal den Einblick hinter die Kulissen. Was passiert eigentlich bei den Kindern? Welche Formulierungen lösen mitunter welche Glaubenssätze aus? Das ist ja was, was man als Lehrkraft tatsächlich auch nicht lernt. Und ich hatte ein sehr, sehr gutes Studium, aber das habe ich auch nicht gelernt. Das habe ich jetzt auch erst in dieser ganzen Coaching-Welt gelernt zum Thema Mindset und Glaubenssätze. Und dass da allein schon ganz viel passiert, dass Lehrkräfte umdenken und gewisse Sätze nicht mehr sagen. Und auch mit diesen unterschiedlichen Rechenwegen, das ist auch was, wo ich, glaube ich, schon viel erreichen konnte bei Lehrkräften, weil sie das einfach selber nicht gelernt haben im Studium. Das ist gar kein Angriff an die Lehrkräfte, sondern wenn sie eben in einer Uni studieren, wo kein Mathe-Didaktik passiert, was leider oft der Fall ist, dann können sie es ja nicht lernen oder sie unterrichten Mathe fachfremd, was in der Grundschule ja auch halt einfach gang und gäbe ist. Und dann dann haben diese Lehrkräfte dieses Hintergrundwissen einfach nicht. So, genauso wie ich es in anderen Fächern auch nicht hatte. So. Und das alleine hilft dann den Kindern schon weiter, wenn sie halt eben wie dein Sohn anders rechnen und eine Lehrkraft haben, die sagt, okay, da habe ich jetzt gerade einen Knoten im Kopf, aber erklär mir doch mal, wie du gerechnet hast. Nimm mich mal mit in deine Welt, in dein Denken. Das ist ja allein schon Gold wert. Jetzt stellen wir uns aber wieder vor, wir haben 25 Kinder und jedes denkt anders. Wir haben eine 45 Minuten Unterrichtsstunde. Man kann nicht auf jedes Kind eingehen. Also das ist einfach zeitlich nicht möglich, egal wie sehr ich das möchte. Was ich aber natürlich machen kann, ist, dass ich es mit ein, zwei Kindern so aufs Exempel mache und den anderen Kindern sage, hey, ihr habt bestimmt auch euren Rechenweg und beim nächsten Mal seid ihr dann dran. Aber den Kindern überhaupt erstmal zu vermitteln, hey, jeder denkt anders und es ist okay. Wichtig ist, man kommt zum Ziel. Aber der Weg dahin, der kann A, B, C, D, E oder F sein. Es ist egal.
Ich glaube, was du vorhin gesagt hast, das Thema mit der Kinderlogik und mit unserer Erwachsenenlogik. Ich habe immer den Eltern gesagt im Coaching, naja, ihr dürft eins nicht vergessen, ihr guckt immer aus dieser Zukunftskugel auf die Kinder. Und die Kinder sitzen da und denken, ich habe keine Ahnung, um was es hier geht, aber wenn die das sagen, dann scheint es ja wohl richtig zu sein. Aber diese Kinderlogik und das, was ich jetzt gerade spannend finde, ist, also ich hatte ja einige Lehrer bei mir auch im Coaching, weil die eben die Kinder in der Klasse hatten, die eben, ne, die Kinder, und die dann irgendwann anriefen und gefragt haben, so, ich wüsste jetzt schon ganz gerne, was haben Sie mit den drei Jungs da gemacht? Ich so, ich habe gar nichts gemacht, sondern ich habe denen einfach gezeigt, wie sie anders mit den Dingen umgehen können, auch im Verständnis zum Lehrer. Weil die haben gesagt, auf einmal können die, dann lernen die und auf einmal machen die. Und habe ich gesagt, ja, und es ist gar nicht so schwer. Also auch erstmal schon alleine sprachlich die Kinder abzuholen. Ne, Lerntypen, es gibt ja verschiedene Lerntypen. Und da weiß ich einfach, es sind eben, ich glaube, ich habe sechs oder sieben Lehrer dann da im Coaching dann irgendwann da sitzen gehabt, alles von einer Schule, weil der eine dem anderen das nachgereicht hat, die dann nachher zum Direktor gegangen sind. Und ich weiß noch, wie eine vor mir saß und sagt, Andrea, es ist irre, jetzt bin ich seit, also das vierte Mal hier bei dir und meine Klasse verändert sich. Und ich so, echt? Wirklich? Das ist ja ein Ding. Ne, so. Also ich bin jetzt mal so ein bisschen sarkastisch dabei. Und dann hat sie gesagt, das ist irre, weil ich jetzt wirklich einbaue, den Kinästheten, den Auditiven, ne, den Sehenden, also diese Wörter da mit rein. Und auf einmal habe ich eine ganz andere Aufmerksamkeit in der Klasse. Da habe ich gesagt, ja, und eben auch in dieser Wertschätzung, dass die Kinder eben da, wo sie sind, die sind nicht in der Zukunft. Hör auf damit, die in etwas reinzupressen, was nicht passt, sondern geh mit ihnen, geh auf ihre Augenhöhe. Und das war eine Lehrerin, die war übrigens für Französisch und Deutsch. Und da hatte die das Problem, kann ich mal kurz erzählen, das Problem, dass irgendwann der Direktor kam, ja, eine Lehrerin ist eben jetzt nicht mehr da, gibt ja dann immer den Punkt irgendwann, ab einem bestimmten Alter, dann fallen Lehrer aus, ich mache das mal so, mit interessanten Krankheiten. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt habe ich aber für Physik und Chemie keine Lehrerin. Kannst du das übernehmen? Und sie zu mir, um Gottes Willen, ich kann kein Chemie, ich kann keine Physik. Dann habe ich gesagt, das war siebte Klasse, Gymnasium. Dann habe ich gesagt, dann hol die Kinder ins Boot. Dann erzähl den Kindern, hey, ich soll jetzt diese Fächer geben. Ich brauche jetzt eure Unterstützung, ich habe keine Ahnung. Und sie so, ja, aber das kann ich doch nicht machen. Dann habe ich gesagt, doch, das kann ich machen. Und die hat sich eingelassen aufs Experiment, hat die Kinder abgeholt und hat den Schülern gesagt, hey, pass auf, Problem ist das und das, ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt hier irgendwie alle an einem Strang ziehen. Hier ist der Lehrplan, was wir alles durchlernen. Wir müssen jetzt uns das überlegen. Dann sind die Kinder selber auf die Idee gekommen, wir bilden Gruppen, wir informieren uns über nur Google. Wir haben eben anderes Zeitalter. Und sie sagte, nachher war es so, die Klasse hat am besten abgeschlossen. Du kennst das ja im Lehrerzimmer, ne? Das ist ja spannend da immer. Und das war wirklich, wo sie nachher gesagt hat, wie genial ist das? Problem war natürlich, dass der Direktor gesagt hat, okay, dann machst du die nächste Klasse auch wieder. Also die ist mittlerweile auch nicht mehr in dem Schulsystem, die ist nach Frankreich dann gegangen, ausgewandert übrigens, weil sie wollte eben nicht krank werden, ne, in dem System. Aber die Dinge funktionieren und ich glaube, wenn du jetzt, weil du vorhin sagtest, ah, es ist schwierig mit den Schulen so, aber damit fängt es an, mit den Kleinigkeiten, oder?
Na klar, wie gesagt, in meinem Kurs ist jeder willkommen. Ich habe halt im Moment also schon länger gar keine Kapazitäten, jetzt darüber hinaus noch neue Dinge zu machen. Und wenn, dann steht der Kurs für dritte, vierte Klasse auf dem Plan. Also Das ist einfach so ich habe mich darauf spezialisiert, aber da ist jeder willkommen. Also auch in meinen Webinaren sind viele Erzieherinnen und Lehrkräfte und nehmen da schon ganz viel mit. Und da freue ich mich auch immer mega drüber. Wenn sie da sind, gerade auch Erzieherinnen, die mir dann hinterher schreiben und sagen, hey Jana, ich sehe jetzt in unserem Gruppenalltag hier im Kindergarten ganz andere Möglichkeiten. So, ich sehe Mathe überall. Das ist das, was so die gängige Rückmeldung ist, auch von den Eltern. So, auf einmal sehe ich das überall. Und das ist besonders schön, auch immer bei Müttern sind es ja tatsächlich meistens oder Erzieherinnen, die selber Stress mit Mathe hatten in der Schule und selber halt für sich sagen, nee, kann ich nicht, ist für mich ein rotes Tuch, habe ich super Schiss vor, wenn mein Kind in die Schule kommt. Und auf einmal macht es bei den Mamas Klick. Und dann sehen sie das auf einmal überall und sagen, hey, auf einmal rede ich ständig mit meinem Kind über Mathe. Das ist gar nicht, dass ich das irgendwie forciere, aber das passiert halt auf einmal. Und dann sage ich, ja, genau, weil du jetzt gerade Feuer gefangen hast und eine Begeisterung entwickelst dafür, dass du es endlich siehst und verstehst. Und die Kinder, wir sind die größten Vorbilder als Eltern, die beobachten, also dein Kind beobachtet dich. Und wenn du auf einmal das Feuer in den Augen hast, ja, dann will dein Kind das auch wissen. So, und zack, redet ihr irgendwie beim Frühstück über die Gurken auf dem Teller und wie sie angeordnet sind und macht da Mathematik. Und das ist eben Mathematik und das Schulmathe ist halt Schulmathe und ist da in den Büchern. Aber die Mathematik, die ist überall und die ist wundervoll und die gilt es zu entdecken und nicht den Kindern reinzutrichtern.
Oh, mir kommt jetzt gerade so ein Gedanke. Oh, ich erinnere mich bei meinem jüngsten Sohn, der kam dann auch mit diesen Schulbüchern, ne? Mit diesem Mathe-Ding, weißt du, mit diesen Mauern. Weißt du, wo? Oh, das fand ich immer ganz gruselig. Und ich habe immer gedacht, und ich meine, ich bin Architektin, ich liebe Mathe. Also, das ist ja voll mein Ding. Ich habe immer nur da gesessen und habe gedacht, wie soll ich denn jetzt einem Grundschulkind dieses Dingen erklären? Das ist ja eine Katastrophe. Das kann ja gar nicht funktionieren. Und Mathematik beginnt ja auch schon in der Natur, ne? Die Geometrie und allem. Also mal jetzt so für die Zuhörer, vielleicht sitzt gerade so eine Mutter oder ein Vater da und denkt, oh ja, Mathe, oh Gott, das ist so ein Stress bei uns zu Hause. Hast du ein Beispiel mal dafür, so dieses, wo sehen wir Mathe im Außen? So, jetzt mal abgesehen von den Gurken. Und
Also was immer so ein schönes Beispiel ist, das ist tatsächlich schon mein Kindergarten-Webinar, so ein Beispiel für, wo verstecken sich im Alltag mathematische Konzepte. Gar nicht mal das Rechnen, aber nehmen wir mal Beispiel Tauschaufgaben, weil das ist so, so viele Eltern, gerade zweite Klasse dann, kommen zu mir und sagen, ja, Minusrechnen im Hunderterraum, Katastrophe, weil die Kinder, wenn es einen Zehnerübergang gibt, also sagen wir mal, kriege ich das jetzt als Beispiel, 52 minus 17, rechnen die Kinder 50 minus 10, weil sie gelernt haben, beim Plus, das erst Zehner, dann Einer, dann rechnen sie 50 minus 10 ist 40 und dann kommt 2 minus 7. Geht nicht, also drehe ich es um. Und dann rechnen sie 7 minus 2 und dann ist 45 die Lösung, die natürlich keine Lösung, also ist eine Lösung, aber stimmt nicht. Und dass eben beim Minus das nicht umgedreht werden kann, das wird in dem Moment, das haben sie halt auswendig gelernt. Darauf will ich hinaus. Sie haben das in der ersten Klasse auswendig gelernt. Bei Minus darf ich das nicht, bei Plus darf ich das. Warum? Habe ich halt so gelernt, hat man mir gesagt. Da darf ich das, da darf ich das nicht. Wenn ich jetzt mir ein vierjähriges Kind nehme, mit dem mache ich noch nicht Tauschaufgaben, mit dem mache ich auch noch nicht das Kommutativgesetz, was dahinter steckt. Mit dem kann ich aber beim Anziehen mal sagen, so guck mal, hier ist das Unterhemd, hier ist der dicke Pulli im Winter, geht am besten im Winter. Was ziehen wir denn zuerst an? Und wenn das Kind sagt, oh, heute will ich den Pulli zuerst anziehen und dann das Unterhemd, dann macht ihr das und dann steht das Kind am Ende da wie so ein Michelin-Männchen, weil es nicht so bequem, so ein dünnes Unterhemd über einen dicken Pulli anzuziehen. Und dann ist man im Gespräch, aha, spielt hier die Reihenfolge vielleicht eine Rolle? Warum ist das so? Und man redet in dem Moment über Textilien, aber man redet trotzdem über das Konzept. Manchmal ist die Reihenfolge wichtig und manchmal nicht. Denn wo sie dann zum Beispiel nicht wichtig ist, wenn wir dann auf den Spielplatz gehen und die Schuhe anziehen und man wieder sagt, so, welchen Schuh müssen wir denn jetzt zuerst anziehen, damit es bequem ist? Ratter, ratter, ratter. Die Kinder sagen meistens erstmal, ja, okay, erst den, dann den. Aber wenn man das dann weiterführt, merken die Kinder, nee, bei den Schuhen ist es egal. Da muss der Richtige an dem richtigen Fuß, ja, sonst hat man Entenfüße. Aber welchen wir zuerst anziehen, macht keinen Unterschied. Beim Unterhemd und beim Pulli aber schon. Spannend. Wo ist das denn noch so, dass es eine Rolle spielt? Und dann haben wir, wenn Tauschaufgaben kommen, eine Grundlage, um zu sagen, guck mal, hier ist es genauso wie beim Anziehen. Bei Plus ist es wie bei den Schuhen, völlig egal, was wir zuerst rechnen oder wie rum wir es
Ah,
drehen.
okay,
Es
cool.
funktioniert. Und bei Minus ist es wie beim dicken Pulli, da funktioniert es nicht. Und dann kann man das noch mit Material irgendwie machen. Und aber dann ist dieses Konzept schon da und darauf kann aufgebaut werden. Und das geht mit ungefähr allem.
Und das ist ja das Coole, weil es dann nicht nur im Kopf stattfindet, weil du kannst es fühlen. Okay,
Genau.
wenn ich jetzt erst den Pullover und dann dieses enge Unterhemd, da kann
Ja.
man es fühlen, ich kann es sehen, also ich nehme es visuell wahr. Und
Ja.
das ist ja das, was das Irre ist, weil dann verankert sich es ja im Gehirn.
Ja.
Es ist nicht nur da oben
Ja.
mäßig, ne?
Genau.
Ja. Wie war denn das für dich als Kind in der Schule? Damals, Grundschule?
Grundschule war tatsächlich noch gut. Ich hatte aber auch einen sehr guten Lehrer, muss man dazu sagen. Also bin mit 5 in die Schule gekommen. Ich war ein Kannkind. Nicht, weil meine Eltern das wollten, sondern weil mir war langweilig im Kindergarten und meine Freunde sind in die Schule gekommen und ich wollte unbedingt. Und ich war fit genug. Also eine Schuleingangsuntersuchung und ich musste auch noch extra zum Schulleiter, der dann mein Klassenlehrer auch war und der hat gesagt, nö, sie darf, sie kann. Ja, deswegen meine Grundschulzeit bis Mitte 4. Klasse. Da ist er nämlich krank geworden und dann hat er aufgehört. Da ist er in Pension gegangen und wir hatten dann das letzte halbe Jahr noch wen anders. Mit der konnte ich nicht so gut.
Ja.
Nee, bis dahin war das tatsächlich noch gut. Obwohl ich auch aus heutiger Sicht sage, mich konnte man auch sehr gut mit Mandalas und mit so Mathe-Ausmalblättern ruhig stellen. Ich glaube, ich hätte sehr viel mehr lernen können, weil ich war schnell fertig. Ich war aber nicht der Klassenclown, sondern ich war halt so, wo ist das nächste Mandala? Ich bin dann mal beschäftigt, Kind. Von daher hat das ganz gut funktioniert und bei mir ging es dann erst auf der weiterführenden Schule schief. Beziehungsweise Ende 4. Klasse ging das auch schon los, dass ich mit Mitschülern und so halt Stress hatte, weil ich eben noch so klein war. Ich bin mit 9 aufs Gymnasium gekommen und die Mädels in meiner Klasse waren dann schon 11 und mit der Bravo und geschminkt unterwegs und ich war halt 9 und habe Fußball gespielt mit den Jungs und das war auch was der Rektor damals vorhergesagt hat bei meiner Mama und sagte, die Grundschulzeit wird sie gut managen. Die meisten Kannkinder kriegen danach Stress, wenn die Pubertät ebenso versetzt kommt. Und das war bei mir der Fall. Und Gymnasium war dann eine Katastrophe und Horror bis zum Schluss. Also das
Aber
war noch
eben in Bezug auf die Mitschüler, eher in dem Richtung.
Mobbing. Ja,
Mobbing.
genau.
Ah, diese Sache, ah, das Thema. Ja, okay. Aber das ist eben, was ich ja auch immer schon gesagt habe. Das Thema ist einfach das Soziale nachher, dieses Gefühl,
Ja. Genau,
das
also
ist,
das
da
war immer
denken viele
schwierig.
nicht drüber nach, ne?
Ja, nee, das war immer schwierig. Vom Stoff her war ich so die Schülerin. Ich hatte in Mathe meistens eine gute Note. Wenn es Themen waren, wo ich halt anders gedacht habe, hatte ich auch in Mathe die 3, weil die Lehrer halt gesagt haben, nee, das ist aber der falsche Rechenweg. Also ist mir sehr vertraut auch. In Musik hatte ich immer eine 1 und alle anderen Fächer war ich eher so auf 3 irgendwie, weil ich halt keinen Bock hatte. Also ich habe das immer unter Kontrolle gehabt. Ich habe auch die 5, die ich im Zeugnis haben durfte, strategisch eingesetzt für das Fach, was mich am wenigsten interessiert hat, meistens Latein oder Chemie. Ich hatte am Ende eines jeden Halbjahres in jedem Fach 2,5 Hausaufgabenstriche. Auch strategisch eingesetzt für die Hausaufgaben, sowie Aufsätze, die aufwendig waren, auf die ich gar keinen Bock hatte. Und habe mir am Ende von jedem Halbjahr von jedem Lehrer angehört, oh Jana, da hattest du aber Glück. So gerade so 2,5 Striche. Und ich sehe, so, ich habe die Liste in meinem Hausaufgabenheft, ich weiß genau, wie viele Striche ich habe. Meine Eltern haben nie einen blauen Brief gekriegt und selbst wenn, die wären entspannt gewesen. Aber es ist mir nie passiert, ich bin noch nie sitzen geblieben. Ich habe das immer so navigiert, dass ich irgendwie mit dem kleinstmöglichen Aufwand durchkomme. Später in der Klinik, wo ich dann war, durfte ich einen IQ-Test machen und dann hieß es, ja, du bist hochbegabt und das ist so eine gängige Strategie von Hochbegabten, die keinen Bock haben auf Schule. Aber eben das Schaffen, so da durch zu navigieren. Aber der Kreis hat sich erst mit 26 geschlossen dann tatsächlich.
Was ich ja finde, dass also bei The Art of Communication kenne ich jetzt auch jemanden, der hat gerade sein Kind ist in die Schule gekommen. Ja, hochbegabt, also in meiner Welt auch. Also weiß eben sehr viel. Langweilt sich jetzt schon.
Ja.
Es hat gerade angefangen. Er sagt, er ist
Ja.
voller Freude da. Dann hat er mit der Lehrerin gesprochen. Sie sagt, ja, aber ich muss ja die anderen jetzt alle auf denselben Stand. Da muss der jetzt eben warten. Und ich so, und wieso setzt sie den nicht mit ein? Hey, der ist schon weiter, dann setze ich den doch neben einen Schüler oder Schülerin, die vielleicht noch nicht so weit, hey, und könnte ja mal mit erklären oder Schüler miteinander arbeiten zu lassen. Das würde ich ja sehr sinnvoll finden. Und er sagte, es wäre jetzt schon eine Katastrophe, es ist ja noch nicht so lange her. Und er sagte, ich habe jeden Morgen jetzt Theater, weil er keinen Bock mehr hat, in die Schule zu gehen, weil er wird sich ja da langweilen. Und das ist eben so, wenn ich doch Menschen habe, ich sag mal hochbegabt, muss ich die ja nicht so, weil Lehrer ja dann anscheinend auch Stress kriegen, warum nehme ich die nicht mit? Warum? Es geht ja auch nicht darum, hey, die brauchen spezielle Aufgaben, weil damit sortiere ich sie ja auch schon wieder aus. Ne? Dann kommt wieder eine Schublade. Ach ja, das ist die. Also haben wir die Diskrepanz zu den anderen Mitschülern. Wir schüren ja dieses Mobbing dann auch noch in meiner Welt. Und ich denke, warum fangen wir da nicht an, anders zu denken? Das ist so auch meins. Also, ne? Und das ist, wo ich Kinder zum Beispiel im Coaching dann einfach stärke, hey, ich kann das System nicht verändern. Aber wir können was anderes verändern. Deine Sichtweise in dir, wie du jetzt eben strategisch, wie komme ich da am besten durch? Oder wie kommst du auch mit dem Lehrer klar? Und wenn die das einmal verstanden haben, dann läuft es auf einmal. Und dann gehen die nämlich her. Und wenn einer Schwierigkeiten hat, dann sagen die zu dem, ey, komm, wir setzen uns nachher mal dahin und gucken wir mal. Aber eine andere Verbindung zu schaffen und nicht gegeneinander kämpfen, weil das ist auch Kampf.
Natürlich.
Ja? Ich finde das jetzt so spannend, weil du ja auch so ein, ich bin auch so ein Mensch, so, ah, ich gucke mal, was das Leben jetzt gerade so bringt. Ah, das geht gerade mal in die Richtung. Ah, es geht jetzt in die Richtung, nehme ich mit. So wie du vorhin gesagt hattest, dass du das Glück hattest eben mit dem, Co also, ne, wo du ja gearbeitet hast und der gesagt hat, hey, da geht mehr. Wenn du das jetzt so aus deinem, jetzt sitzt du ja in Schottland. Achso, das haben wir ja vorhin noch gar nicht erwähnt, weil wir waren vorhin noch in England. Dann stopp. Kurze Zurückfahrt. Du bist dann in England und dann bist du wie nach Schottland gekommen?
Auch eine spannende Geschichte. Ich habe ja 2020 mein Reiseleben gestartet, wusste nicht, wie lange ich das mache ohne Homebase. Und es waren schlussendlich 4,5 Jahre, die ich ohne Homebase unterwegs war, auch nach 9 Monaten dann ohne Auto, weil mir das in Berlin kaputt gegangen ist auf Deutschlandtour. Dann war ich wirklich nur noch mit 2 Backpacks unterwegs, Klamotten hinten, Business vorne. Und dann habe ich 2021 im Juni meine House-Sit-Reise gestartet. Da waren ja dann wieder Urlaube erlaubt. So 2020 gab es nicht viele House-Sits, weil ja keiner in Urlaub fahren konnte. Haha. Aber 2021 ging das wieder. Dann war ich erst in Schweden 4 Wochen House-Sitten und bin dann, aber hatte England Heimweh und Inselheimweh und bin dann im Juli 2021 wieder nach London. Hatte dann 6 Wochen House-Sit in Whitechapel. Mega cool. Und das war so der Startschuss für eine wirklich 3,5 Jahre lange House-Sit-Reise. Ich habe wirklich außer ein paar Hotel Pausen zwischendurch dann oder Lückenfüller habe ich wirklich zu 95% oder noch mehr in House-Sits gewohnt. Heißt, ich habe auf Katzen aufgepasst und mal hier ein Papagei und mal ein Hase, aber überwiegend Katzen von Menschen, die im Urlaub waren und oder auf Geschäftsreise und hatte dadurch meine Privatsphäre, weil ab irgendeinem Punkt hatte ich halt viele Coachings und dann war Couchsurfen doof, weil die Couchsurfer sind ja da, wenn man da wohnt. Und man muss ständig umziehen, weil das ja immer nur kurzfristig ist. So, und dann hatte ich halt die House-Sits. Und dann habe ich mich im Oktober 21 für ein House-Sit in Bristol beworben, für 2 süße Katzen, 2 Ragdolls waren das, glaube ich. Und ja, und dann war ich den Monat da in Bristol, hat mir super gut gefallen und so. Und die Besitzerin ist auch eine deutsche Auswanderin und mit der habe ich mich so angefreundet über WhatsApp. Die war ja nicht da, aber wir haben halt dann jeden Tag geschrieben. Ich habe Fotos geschickt und dann sagte sie auch direkt nach dem Sit, hey, ich bin im Dezember nochmal irgendwo im Süden, Sonne und so. Hast du Bock wiederzukommen? Ich so, ja, voll gut. Ich hatte in Bristol wen kennengelernt auch und bin dann natürlich wieder glücklich zurückgekommen. Und dann war ich im Februar wieder da und da schrieb sie mir dann, als ich schon weg war und sagte, übrigens, ich bin gerade in Edinburgh auf Wohnungssuche, weil meine ganzen Freunde jetzt hier aus Bristol ziehen irgendwie im Sommer nach Edinburgh und ich habe gesagt, ich gehe mit. Und dadurch, dass du ja dann hoffentlich auch meine Haushälterin in Edinburgh wirst, hier sind die Wohnungen, die gerade zur Auswahl stehen. Wer, zu welcher tendierst du denn? Du darfst ja mit aussuchen. Und ich so, okay. Und habe gesagt, ja, hier, die sieht doch nice aus und irgendwie nur 10 Minuten vom Strand entfernt und so, ja, mache ich. Oder mach mal. Und ich meine, ich hatte nicht wirklich die Entscheidungsgewalt, aber ich fand es allein süß, dass sie gefragt hat. Und dann war sie im Frühjahr 21 nochmal in Edinburgh. Und hat renoviert, ich auch wieder in Bristol bei den Katzen. Und dann bin ich tatsächlich 5 Tage, nachdem sie hier nach Edinburgh gezogen ist, auch schon direkt hier in die Wohnung und habe auf diese Katzen wieder aufgepasst, war dann den ganzen Sommer da und war schlussendlich von 2022 bis jetzt Ende 24, also innerhalb von 2,5 Jahren, 18 oder 19 Mal hier in der Wohnung bei den Katzen. Und auch wirklich teilweise für 6 Wochen, einmal für 9 Wochen, also wirklich lange, lange Zeiten, weil ihre Arbeitsstelle ist im Ausland gewesen dann. Und habe auf die Katzen hier aufgepasst, habe hier einen Freundeskreis aufgebaut, habe mich halt natürlich hier so ein bisschen eingelebt und so. Und dann sagte sie Ende 2004, nee, Ende 2023, du mit meinem Arbeitgeber, ich bin ja sowieso ständig da, es macht für mich mehr Sinn, dass ich in dieses Land ziehe. ist nicht Deutschland, aber noch hinter Deutschland. Und hast du Bock, die Wohnung zu mieten? Und ich so, nee, eigentlich nicht, weil ich liebe mein Reiseleben. Und wenn ich nicht hier war, war ich in London. Und ich liebe London. Also London
Ja.
ist auch immer bei mir hier.
Ah, okay, cool,
Und
wow.
ja, genau, hier in Brooklyn.
Wahnsinn.
Genau, und dann habe ich halt immer Haussitz in London gehabt. Also ich bin tatsächlich wirklich irgendwann nur noch zwischen London und hier gependelt. Ich war mal zwischendurch noch in Oxford und in Cambridge und im Lake District und so. Also mal hatte ich auch woanders Haussitz. In den Highlands war ich mal im Cottage, total schön für eine Woche. Aber überwiegend war ich halt hier in der Wohnung oder in London. Und dann habe ich aber einen Monat später im Skiurlaub, Januar 24, jemanden kennengelernt in der Sauna. Und bin nach dem Skiurlaub direkt mit zu ihm. Und 2 Wochen später war der hier in Schottland und ist mit in den Haussitz eingezogen. Und 3 Monate später hat sich da wer Kleines in meinem Bauch angekündigt. Und dann war irgendwie klar, okay, jetzt brauchen wir eine Homebase. Und für mich war es keine Option, zurück nach Deutschland zu gehen. Also ich, die Besitzerin, angerufen und sagte, du steht das Angebot noch, dass wir die Wohnung ab Ende 24 mieten. Und tada, das ist die Wohnung, in der die Katzen gewohnt haben, bei denen ich in Bristol 2021 gehaustet habe, das erste Mal. Und das Universum wollte irgendwie, dass ich hier in Edinburgh lande. Sag ich immer. Ja, und dann sind wir wirklich, da war ich schon im 8. Monat schwanger letztes Jahr, dann hier eingezogen und haben das jetzt zu unserer Wohnung gemacht. Die Katzen sind nicht mehr da. Fun Fact, die Katzen sind jetzt in Slowenien und meine Mama und ihr Partner waren gerade 6 Wochen in Slowenien, die Katzen haussitten, die ich in Bristol kennengelernt habe. Also ist total verrückt. Meine Mama war auch hier schon ganz oft, hat den Haussit mal übernommen, wenn ich keine Zeit hatte oder mal zwischendurch nach London wollte oder so. Also ja, das ist long story short. Ich hatte Edinburgh nie auf dem Schirm, aber es ist sehr schön hier und Schottland ist sehr familienfreundlich und Geburt und oder Schwangerschaft und Geburt war hier ein absoluter Traum.
Wow, cool.
Und ich bin hier sehr, sehr gerne, ja.
Ich finde so, ich fange da jetzt mal mit an. Es gibt ja einen Seelenplan. Vielleicht glaubst du da ja auch dran. Ist ja so für viele, manche sagen so, oh, was ist das denn jetzt? Oder es wird spirituell oder keine Ahnung.
Nee, gibt keine Zufälle.
Ich glaube, die Seele, die schiebt einen schon, ne? Und wenn ich mir das jetzt so angucke, wenn du dir jetzt mal so deinen roten Faden anschaust, der bis jetzt geht, da ist ja schon klar, dass dieses, ich sag mal, dieses Normale, was vorher hätte sein können, so, ne, wie jeder so, ne, was weiß ich, man macht eine Ausbildung, irgendwann heiratet man dann, dann baut man sich vielleicht noch ein Häuschen und dann ist man an dem Standort, wo man ist. Und ich denke mal, deine Seele hat gesagt, das funktioniert für Jana überhaupt nicht. Sondern die hat dich ja geschoben zu dem, was du jetzt machst. Und meine Frage ist jetzt so, hast du das Gefühl, das ist jetzt genau das, was dein Leben bereichert, oder kommt sowas so, ah, da gibt's noch mehr?
Also ich sag mal so, ich bin noch nicht angekommen. Also das ist jetzt hier eine Zwischenstufe so und also mein Herz zieht nach London schon auf jeden Fall. Mein Partner sagt, London Großstadtleben will er nicht. Ich sag auf jeden Fall so Dunstkreis von London oder unten an der Südküste wieder, wo man mit dem Zug mal eben für einen Tag nach London fahren kann. Das wäre mein Traum schon wieder Richtung Süden von England. Hab aber jetzt hier eben gemerkt, dass das hier so familienfreundlich ist, gerade mit Baby und mit Kleinkind, dass ich für mich jetzt gesagt habe, okay, doch erstmal hier bleiben, weil eventuell auch noch zweites Kind und so und wie gesagt, Geburt hier und Home Education hier, ne, unser Kind wird weder in Kindergarten noch in Schule gehen. Das ist hier in Schottland aber noch entspannter als in England. Also
Oh.
das heißt, so dass im Moment ist es, glaube ich, hier richtig und London ist ja da für Haussitz. Also ich werde auf jeden Fall mit Kind und Sack und, ne, wie heißt das, Kind und Kegel,
Ja, genau, was. Ja.
werden wir auf jeden Fall auch Zeit in London verbringen und das wird sich alles irgendwie fügen, wie das dann passt. Und ja, also ich meine, die Wohnung ist eh zu klein auf Dauer. So. Also die Wohnung ist jetzt nicht die Endstation, aber ich glaube auf jeden Fall, das sollte hier erstmal so sein. Und ich glaube auch das Nächste, so ich bin jetzt nicht so auf Teufel komm raus, suche ich jetzt nicht, weil ich irgendwo im Vertrauen bin, das Nächste, das wird sich auch irgendwie zeigen, das wird auch irgendwie kommen. Und
Aber das
ja.
hast du ja auch damals nicht gemacht, als das plötzlich sich mit der Mathematik so aufgetan hat. Da warst du ja auch nicht auf Teufel komm raus, das da mache ich jetzt.
Nee, nee,
Sondern
nee.
die Dinge passieren. Und
Die
ich finde,
passieren.
das ist ja dieser, wo ich immer sage, hey, deine Seele, die weiß den Weg. Die fährt
Ja.
zwar um Umwege oder keine Ahnung von da und da, aber dann geht immer mal irgendwo wieder eine Tür auf, wo du selber dann da stehst und denkst so, Ach so, aha, okay. Ah, das könnte ich auch mal. Also für mich jetzt zum Beispiel, ich hätte ja auch nie, ich habe ja auch 5 Jahre in meinem Auto gelebt übrigens.
Okay, cool.
Ja. Ich bin damals ausgezogen, weil Architektin, ne? So, ey Leute, es kann nicht sein, dass wir alle so Riesenhäuser bauen. Und nachher bist du alt und dann fängt das an, dann musst du einen Treppenlift einbauen oder unten wird das Badezimmer vergrößert, damit im Wohnzimmer später ein Krankenbett steht. Da habe ich gesagt, irgendwas stimmt doch hier nicht. Mit wie, was brauchen wir wirklich, war mein Gedanke. Bin dann eben ins Auto gezogen mit meiner Labradorhündin. Erst Caddy mit Dachzelt übrigens. Bin dann übrigens auch nach Schweden hoch, waren wir da unterwegs. Dann kam dieses Corona-Gedönse. Dann waren wir eine Zeit lang an einer Stelle bei einem Bekannten da auf der Wiese. Und irgendwann ist ja die Flut gekommen im Ahrtal. Da habe ich auch nicht mitgerechnet übrigens. Und dann bin ich eben ins Ahrtal gekommen und habe gedacht, okay, mit so ein paar Leuten von den Dachzeltnomaden, wir bleiben jetzt hier und unterstützen. Und habe gedacht, ach, bleibst du mal einen Monat oder so. Daraus sind 4,5 Jahre geworden. Und ich hätte nie gedacht, dass ich in einer Hilfsorganisation lande.
Ja.
Das ist aber so im Nachhinein betrachtet, wenn ich da reinschaue, denke ich, ah ja, klar, die Seele hat geschoben. Die bringt dich dahin. Und es geht jetzt ja auch, sage ich jetzt, mit deiner Mathe-Geschichte, ne? Du machst es ja jetzt so, wie ich das höre, alleine oder hast die Unterstützung mit deinem Partner, wenn ihr Adventskalender zusammenpackt, nenne ich das mal. Was wäre denn da dein Traum, wie das dann weitergeht?
Ja, ein Team, dass ich mal nicht mehr alles alleine machen muss. So, ich habe übermorgen ein Gespräch
Okay.
mit einer potenziellen Team Menschen, auch aus Tobi rein tatsächlich, also auch aus der, die kenne ich aus der Crew, und ich war bei ihrem Practitioner, glaube ich, Crew, und mittlerweile ist sie selber Crew. Genau, weil ich einfach sage, ich brauche Unterstützung. Ich brauche schon lange Unterstützung. Ich hatte auch schon mal Teammitglieder und bin aber immer noch am Struggeln mit dieser Rolle als Teamleader. Also da bin ich irgendwie immer noch und ich, beziehungsweise mit Abgeben habe ich immer noch ganz großen Stress, weil das ist einfach so mein Baby und ich weiß nicht, ich bin dem Buchtipp von Tobi gefolgt aus Modul 5 oder 6 hier von Robert Kiyosaki, The Cashflow Quadrant. Ich weiß nicht, ob du.
Ja, das kenne ich auch, ja.
Und habe mich so ertappt gefühlt, aber halt, das hat mir auch so die Augen geöffnet, so, weil ich bin eindeutig noch S, Small Business, und komme nicht in Richtung B, weil ich sage, ich gebe es nicht ab, so keiner kann es besser als ich. Und es soll nicht überheblich klingen, so, sondern ist eher so, ey, ich habe mich 4,5 Jahre in mein Konstrukt, was sehr, so glaube ich, auch so ein bisschen Marke Hochbegabt, Marke MG, falls du mit Human Design was anfangen kannst, das ist sehr verwurstelt und sehr verwinkelt und so weiter. Und ich sehe das an meinem Partner, der immer wieder sagt, ey, wer soll denn da noch durchblicken? Und ich sage ja, mein Kopf hat den Durchblick, aber ich habe die Zeit nicht, das so zu strukturieren, dass ich mal so einen Teil abgeben kann, weil in dem Teil auch schon wieder 1000 andere Sachen noch mit drin hängen. Und die Einzige, die den Überblick halt hat, bin leider immer noch irgendwie ich. Und mich da aber so hinsetzen und jetzt Eulenarbeit-mäßig das alles mal runterzuschreiben, das ist einfach, ich sehe das nicht, dass ich das schaffe, weil es einfach so viele tausend Baustellen sind, wo ich einfach auch mal welche abstellen müsste, glaube ich, um nochmal ganz sauber anzufangen. Und das ist einfach gerade die Challenge, vor der ich stehe. Aber das wäre natürlich ein Traum. Ich könnte, glaube ich, mittlerweile locker 5 Leute beschäftigen, damit ich alles mal, was ich mache, sauber mache und 100% mache und nicht nur irgendwie so auf 30, 40%, weil ich eben nicht mehr Kapazität habe und jetzt mit Baby sowieso nicht mehr.
Finde ich ganz spannend übrigens mit den Eulenmenschen. Ich habe da auch so ein Thema mit. Ja, mir ist das immer hier in der Hilfsorganisation gesagt, boah, André, ich verstehe das gerade gar nicht, was du da erzählst, weil ich eben diese Netzwerke, also ich sehe, was zusammengehört. Gut, da kommt die Architektin auch durch, ne? Weil ich weiß einfach, wenn ich ein Fundament schaffe, wie sieht das aus, wie sieht das gesamte Konstrukt aus? Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass das dein Seelenplan ist, dieses, weil da geht ja dein Herz auf, ne? Das sieht man dir ja auch im Gesicht an. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass andere jetzt auch damit berührt werden, noch mehr oder eben Kinder, weil das ist auch mein Ding, gib den Kindern wieder eine Zukunft, weil das, wie es jetzt läuft, so kann es nicht funktionieren mit dem ganzen Druck. Also, sorry, ich habe jetzt eine im Coaching, die macht gerade Abitur. Die hat einen 10-Stunden-Tag. Das ist doch nicht mehr normal. Die werden alle nachher trainiert auf dieses wirtschaftliche Ding. Ich bin jetzt mal so. Aber wenn du dir jetzt überlegst, okay, Ja, cool. Ich habe ja auch trotzdem einen Eulenanteil. Also alle, die sich jetzt gerade fragen, was denn für eine Eule? Dann reden wir gleich noch vom Wal und Delfin und Haifisch. Also kann ich jedem empfehlen, dann schaut mal bei Tobias Beck auf der Webseite vorbei. Dann könnt ihr
Ja.
jedem mal diesen Tiertest machen und schauen, wo ihr steht. Gibt natürlich auch noch Human Design. Aber das Ding ist, wir haben ja die Anteile trotzdem alle in uns. Es ist ja nicht so, dass sie nicht da sind, sondern vielleicht ist es jetzt so der Moment, wo du sagst, ha, Seele, okay, du hast mir jetzt viele Türen aufgemacht. So, jetzt brauche ich die nächste Türe. Was ist es, wo ich diesen Anteil, der auch in mir ist, auch der Eulenanteil in dem Fall, wie kann ich das jetzt so unterstützen von jemand anderen, weil es nicht unbedingt mein Anteil ist, den ich jetzt voll leben möchte. Dir selber diesen Raum zu schenken, weil auch dein Kind wird ja immer größer jetzt mit der Zeit und du möchtest ja auch da deine Me-Time mit Kind haben oder
Na
auch
klar.
für dich selber dich nicht verlieren. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dass man sich, also, weil ich kann mir das gut vorstellen, was da in deinem Gehirn vor sich geht, wo du einfach sagst, okay, wo sind jetzt die Punkte, wenn du das ja so auch als Netz, als Konstrukt siehst, wo ich sage, okay, da kann ich der Person das so und so erklären, dass es weiter in meinem Konstrukt läuft, weil es ist ja deins.
Ja.
Das heißt, jetzt gehst du zum Universum und sagst, ich lade genau die Menschen ein, die genau diese Themen bestücken.
Ja, wie gesagt, übermorgen, meine Mama kennt die Person auch schon von Crew-Einsätzen bei Tobi und sagt, ja, ich habe mit ihr zusammen den Bücherstand gemacht und das ist die Super-Obereule. Das weiß sie auch selber. Von daher, das passt jetzt gerade und sie hat, das kam auch einfach. Also ich hoffe sehr, dass das übermorgen gut läuft so. Weil ja, dann wäre das genau die Person, die sagt, hey, ich bringe Ordnung in dein Chaos. Und ich sage, super, danke, weil ich habe ein sehr großes, also für mich ist da ja eine Ordnung drin, aber für niemand anderen, glaube ich. Das wäre mal sehr hilfreich. Das wäre mal so der erste Schritt. Und wie gesagt, ich könnte 5 Leute schon einstellen. Aber ja, finanziell muss ich natürlich auch an den Punkt kommen, dass ich 5 Leute bedienen kann dann. Aber ja, doch, ich bin das, da ist gerade, da passiert viel, auch durch The Art of Communication. So, jetzt ist mein Instagram ja durch die Decke gegangen, was ja auch total irre ist. So, da kommt mein Kopf noch gar nicht hinterher, das zu begreifen, was ich da jetzt bei Instagram für eine Follower-Menge habe. Und ja, da passiert gerade viel auch an Umstrukturierung und Neustrukturierung und so. Und das nehme ich jetzt dann auch einfach so, wie es ist und gehe noch mit diesem zweiten halben Jahr bei Tobi. Und bin gespannt, wo die Reise hingeht.
Siehst du dich als Unternehmerin?
Ja, das tatsächlich schon jetzt, aber überwiegend seitdem ich jetzt den Cashflow-Quadranten gehört habe. So, das hat wirklich bei mir das hat ganz, ganz viel ausgemacht, dass ich so sagte, nee, Small Business, da will ich nicht bleiben, weil das bin ich nicht und dafür ist mein Thema auch zu wichtig. So, und wenn das ein größeres Business wird, dann heißt das ja schlussendlich einzig und allein, ich kann dann mehr, noch viel, viel, viel mehr Kinder erreichen und kann dann auch eben noch viel mehr, weil Bühnenauftritte möchte ich natürlich auch wieder mehr haben, so, und auch wenn meine Tochter dann ein bisschen älter ist, dann kann ich natürlich auch dafür einfach mal rüberfliegen, so, und dann kommen sie einfach mit. Im Moment ist sie mir dafür noch zu klein, aber das kommt ja dann alles, so, und das ist da wirklich dieses Think Big, aber dafür muss mein System im Hintergrund halt laufen und dafür brauche ich Menschen da drin, die das am Laufen erhalten, damit ich eben meinen Kopf wieder nutzen kann für die ganzen Ideen, weil ich habe so viele Ideen, die nicht umgesetzt sind, weil ich einfach nicht hinterherkomme mit der ganzen Eulenarbeit.
Also das war gerade in meinem Kopf, weil ich merke schon, da ist ja wieder, da rutsche ich jetzt natürlich in meinen Coaching-Modus, ne? Dieser Widerstand da ist, ah ja, da sind so ein paar Sätze, wo ich denke, ah, ist okay. Aber wenn du dir vorstellst, dass du gerade jetzt anfängst, diesen Raum zu schaffen, weil du Menschen in dein System reinholst, weil du bist die Person, die das System erklären kann. Und
Ja.
du musst schnell merken, ob die Person da mitgehen kann oder nicht. Und dann
Absolut,
stell dir
ja.
vor, das wächst jetzt damit und schaffst Raum für deine Ideen, die du noch umsetzen willst, weil das,
Ja, das ist geil, die Vorstellung.
ja, und wenn du das jetzt eben in die Vision, also manifestierst, also ich nehme jetzt mal, weil die anderen, die können das jetzt vielleicht noch nicht so nachvollziehen, aber wir haben gestern einen Call gehabt mit Pablo, das ist der Gründer von Unity mit, die Vision zu haben, das zu manifestieren, ah, dahin geht der Weg. Dann funktionieren die Sachen nachher auch, weil es geht ja darum, dass du dir jetzt Raum schaffst für deine weiteren Ideen, weil ich sag's dir jetzt schon, Tochter war das, ne, die du hast. Die sind so genial. Die schieben dann auch noch mit. Also meine Söhne sind jetzt groß und ich sage immer, also für mich sind meine Söhne die größten Lehrmeister ever. Und Besonders mein jüngerer Sohn, der ist sehr pragmatisch und ich finde den jedes Mal so großartig, dass ich denke, ah oh ja, okay, schraub runter, weil ich bin auch so jemand, ich versuche alle Fäden in der Hand zu halten, weil ich denke immer, nur ich verstehe mein Konstrukt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, aber dann erklär den Leuten das Konstrukt und du wirst merken, ah, der versteht es jetzt so, ah, den kann ich mit reinholen. Und dann eben, ja, Unternehmerin sein.
Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Und auch da, Tobi, wie immer, großartig, pusht mich da in die richtigen Richtungen. Ich sauge mittlerweile alle Buchtipps von ihm auf und höre das als Hörbücher, wenn ich bei meinem Baby liege, was auch sehr hilft und ihn sowieso und also aufsaugen. Und ja, doch, da ist viel passiert jetzt in den letzten 6 Monaten durch The Art of Communication.
Ja,
Und
das Tolle ist ja, was ich dir noch gern sagen möchte, ist, jedes Kind, was bei dir lernt, wird dadurch zum Helden, zur Heldin. Und da baust du schon etwas auf, ein Netzwerk. Weil, also das ist meine Erfahrung aus meinem Coaching, weil ich habe immer gesagt, ich möchte diesen Domino-Effekt, dass die Kinder nachher den anderen Kindern erklären, wie es geht. Ich hatte ein Mädchen mal, das war auch Thema Mobbing, schon seit der Grundschulzeit, nachher übergehend in die weiterführende Schule bis zur 8. Klasse, immer derselbe Junge. Und die Eltern waren voll verzweifelt und die war bei mir und wir haben eben Coaching gemacht und irgendwann hat sie zu mir gesagt, Andrea, der hört auf. Und habe ich gesagt, ja, ich weiß. Weil was ist es in dir und was ist in ihm? Und ein halbes Jahr später haben die Eltern mich wieder angerufen und haben gesagt, Andrea, du wirst es nicht glauben. Der Junge, der unsere Tochter so lange, sorry, malträtiert hat und immer verfolgt hat, der sitzt jetzt oben bei unserer Tochter und unsere Tochter zeigt ihm in dem Fall, wie Mathe funktioniert. Und das ist der Domino-Effekt, weil du hast ja nicht nur ein Unternehmen in deinem Bereich, sondern das, was du ja weitergibst, wird ja breit gefächert sein. Es kann sein, dass Kinder, die jetzt noch klein sind, irgendwann vor dir stehen und sagen, hey, ich möchte bei dir arbeiten. Und wenn du das in deinem Kopf immer größer machst und auch die Kontrolle mal loslässt, und ich meine, du hast Kontrolle losgelassen. Deswegen, du kannst es ja schon. Ja, und jetzt gerade auch so in Schottland. Was für ein tolles System läuft da, weil da merke ich gerade auch so, ne, für dein Kind einfach, was hast du dir da jetzt auch für ein Geschenk gemacht, dort zu sein, dass du diesen interessanten Stress, den wir ja in Deutschland jetzt, ich nehme jetzt Deutschland einfach eben haben, und ich weiß ja, dass es auch anders funktionieren kann, und was kann da alles dann möglich sein?
Ja, das ist auch so eine Reise, da freue ich mich. Also ich meine, ich freue mich seit 2017 drauf, seit wo ich ausgewandert bin, dass wenn ich mal ein Kind habe, ich es zu Hause unterrichten darf, weil da ich ja schon seitdem weiß, dass das hier erlaubt ist. Und ich meine, ich kaufe schon Kram ohne Ende oder ich kriege dir auch ganz viel zugeschickt von Firmen mittlerweile, halt alles so in die Mathe-Richtung. Aber ich freue mich so dermaßen drauf, wenn sie dann mal alt genug ist, hier auch die ganzen Spiele, so die ganzen Logik-Spiele hier von Smart Games und Logico habe ich da stehen und Puzzle und Spiele und hast du nicht gesehen. Und ich meine, das ist ja nicht alles, das ist mir bewusst, aber ich bin so neugierig auf diese ganze Home-Education-Reise und ich gehe jetzt schon zu Home-Education-Treffen hier, habe über Facebook schon die ganzen Gruppen hier in Edinburgh rausgesucht, bin in WhatsApp-Gruppen, wo man sich vernetzen kann. Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ich sag dir, das sind alles Eltern, die so entspannt sind. Und es sind vor allen Dingen Kinder, die so frei sind und so, also die haben bessere soziale Skills als jedes Schulkind, was ich bisher kennengelernt habe. Tatsächlich. Die sind so offen und so herzlich und so miteinander und Alter völlig egal, jung, alt, alle sind dabei irgendwie. Und die haben so tolle Ideen und mit denen kannst du richtig reden. Das ist also wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und da freue ich mich einfach, dass meine Tochter davon ein Teil werden kann. Und natürlich auch auf so Geschichten, dass man halt Ausflüge unter der Woche vormittags macht oder mittags macht, wo alles leer ist. So, die Welt, die gehört ja den Home-Educatoren unter der Woche, weil hier sind ja nur Ganztagsschulen. Das heißt, so, da ist ja dieses ganze Leben spielt ja in Reverse ab. Am Wochenende bleiben die zu Hause, weil sie keine Lust haben auf Menschenmassen und unter der Woche sind die unterwegs. Und die Museen hier bieten Sachen an für Home Educator. Der Lego Store bietet regelmäßig Dinge an für Home Educator. Es gibt so ein großes Angebot, weil es eben offiziell erlaubt ist. Da freue ich mich unfassbar drauf, diesen Weg mit ihr zu gehen.
So, mal so zum Schluss. Wenn jetzt da so der ein oder andere Zuhörer sagt, boah, geil, hätte ich auch gerne so ungefähr. Oder was würdest du dem jetzt so mitgeben? So Resümee aus dem, was du jetzt alles so erfahren hast. Und was würdest du dem Zuhörer mitgeben? Jetzt so mal als Ansporn, vielleicht als Mutmacher oder so. Hey, was könnte jetzt für den wichtig sein, für den Zuhörer? Was wäre so dein Wunsch für den
In
Zuhörer?
Bezug aufs Schulsystem oder generell?
Ich würde mal sagen, ich nehme mal generell, weil Schulsystem können wir gerade in Deutschland noch nicht ändern.
Nee.
Und das wird passieren oder es knallt fürchterlich, wie auch immer, aber nehmen wir das mal raus. Was würdest du dem Zuhörer jetzt einfach mal mitgeben? Vielleicht ist es ja auch eine Mutter, die zuhört oder Vater oder was auch immer.
Also für eine Mutter und Vater, geht auf Augenhöhe, redet mit eurem Kind, seid ehrlich mit eurem Kind. Wenn ihr die Schule scheiße findet, dann sagt ihr das eurem Kind. Das bringt nichts, das schön zu reden und irgendwie jedem Tag seinem Kind zu sagen, hey, voll cool, du gehst jetzt in die Schule, während in dir drin alles schreit. Die Kinder merken diese Diskrepanz und damit machst du das Verhältnis zu deinem Kind kaputt, weil dein Kind merkt, okay, Mama sagt was anderes, als sie denkt. Dann lieber ehrlich sein und das Kind mit ins Boot holen und sagen, hey, wir können es jetzt gerade noch nicht ändern. Ich verstehe, dass das da doof ist, aber ist halt so, ist genauso doof, aber dann bist du wenigstens ehrlich zu deinem Kind. Also das ist, ne, dein Kind muss da trotzdem hin und hat es trotzdem an der Hacke, dieses ganze Schulsystem. Aber Kind, das Kind weiß, Mama ist auf meiner Seite und merkt, das ist ehrlich und auf Augenhöhe. Das ist ganz, ganz wichtig. Generell auch zu diesen ganzen Kopfgeschichten. Also ermutige ich meine mathestarken Eltern auch immer zu, sag deinem Kind so, hey, ja, ich habe auch manchmal keinen Bock oder ich prokrastiniere auch manchmal und es ist okay. Und wenn ich den Haushalt prokrastiniere, darfst du das auch mit den Hausaufgaben machen, um jetzt mal so ein Beispiel zu nehmen. Aber erwartet von den Kindern nichts, was du selber auch nicht machst. Und wir haben selber Stress mit unserem Kopf und mit dem inneren Schweinehund und mit dem Drama-Lama und so weiter. Gib das an dein Kind weiter und gebe deinem Kind die Erlaubnis, auch einfach ein Mensch sein zu dürfen. Weil von Kindern wird so oft erwartet, dass sie perfekt sind und wir sind es selber nicht. Das ist irgendwie nicht richtig. Das für Eltern und Kinder und generell ins Vertrauen gehen und mutig sein. Und wenn das Bauchgefühl sagt, hey, da ist eine Möglichkeit, einfach mal machen. Weil was kann passieren? Entweder du weißt hinterher, nee, das war nicht der richtige Weg, aber du hast es wenigstens probiert. Tausendmal besser, als dich dann 10 Jahre lang zu fragen, was wäre, wenn. Aber vielleicht wird es ja auch richtig geil. Und vielleicht wird es nur kurz geil und dann doch nicht. Und dann kommst du aber von dem Punkt, wo du dann bist, ans Ziel. Also so sehe ich zum Beispiel meine Sprachreisengeschichte, wo ich in einem Office auf einmal gearbeitet habe. Das war für 1,5 Jahre mein absoluter Traumjob, weil ich diese Sprachreisen so in den Himmel gehoben hatte, irgendwie durch meine ganzen Jahre als Schülerin und als Betreuerin. Und dann habe ich so langsam hinter die Kulissen gucken können und dachte nur so, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Das hat sich dann echt so ein bisschen gedreht, aber ich bin durch die Sprachreisen vor dem Brexit nach Großbritannien gekommen und habe dadurch jetzt ganz easy oder ganz easy, aber bin ziemlich einfach jetzt an die Staatsbürgerschaft gekommen. Hätte ich diesen Job bei den Sprachreisen nicht angenommen, weil ich dachte so, weil ich gedacht hätte so, oh, jetzt in einem Office arbeiten, ja, nee, danke. Zack, auf einmal Brexit, zack, auf einmal wäre es hier nicht mehr so einfach reingekommen. Also es ist immer alles für was gut, aber es kann nicht gut werden, wenn man nichts macht.
Ich finde das total klasse mit der Ehrlichkeit. Es ist ja nicht nur die Ehrlichkeit zum Kind, weil in der Sekunde, wo du ehrlich zu dir selber wirst, nimmst du den Widerstand raus.
Ja, auch
Und
das.
das finde ich jetzt total klasse. Also für alle Zuhörer, fangt an, wieder ehrlich zu sein zu euch selber und dann zu den Kindern, weil die Kinder sind sowieso, die merken eh, was los ist. Spätestens dann, wenn die in der Schule sitzen und denken, was haben die mir da erzählt? Also nehmen wir das mal so. Und ich danke auf jeden Fall für dieses wundervolle Gespräch. Ich finde das so, ich habe das Gefühl, wir machen auf jeden Fall nochmal einen Podcast. Wir gucken jetzt mal so, wie das so bei dir so weitergeht auch. Und einfach ganz viel Spaß da in Schottland. Ich bin auch in Schottland gewesen und muss sagen, als ich da war, es gibt so ein paar Orte auf dieser Welt, wo ich das Gefühl habe, ah, hier bin ich zu Hause. Und Schottland gehörte dazu. Ich habe mich da überhaupt nicht fremd gefühlt und ich kann das so nachvollziehen. Also total mega. Und was auch immer dann irgendwann um London herum auf euch wartet, was es auch immer sein wird, wir werden gespannt sein. Und für den Zuhörer, geht ehrlich weiter in eurem Leben. Und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge.
Dankeschön.